Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für unseren heutigen Sonntag steht in Apostelgeschichte 16. Wir lesen die Verse 16 bis 18. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, charismatische Bewegung im Licht der Bibel, Teil 5. Ich habe es eingereiht in den Gesamtbereich, sage gleich noch ein paar Sätze dazu, Unterthema die Gemeinde Jesu und die Mächte der Finsternis. Ich habe das Thema eingefügt in die Reihe über die charismatische Bewegung, weil gerade hier Dämonenaustreibungen eine ganz besonders große Rolle spielen. In manchen charismatischen Kreisen wird fast jedes Problem auf dämonische Belastung zurückgeführt. Das gilt für fast jede Anfechtung zum Teil, für jede Krankheit, insbesondere für Depression oder auch Krebs. Charismatik ist ein sehr uneinheitliches Feld. Deshalb mag das von Gemeinde zu Gemeinde, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein. Aber ich weiß, es gibt Gruppen, wo Depression und Krebs grundsätzlich und ausnahmslos als okkult verursacht angesehen wird. Und dann muss das durch entsprechende Befreiungsgebete überwunden werden. Derart vorschnelle und falsche okkulte Diagnosen sind unbiblisch und auch seelsorgerlich unverantwortlich. Den Kranken und Angefochtenen wird zu ihrer körperlichen oder seelischen Not noch eine weitere Last auferlebt, nämlich die Behauptung, dass sie okkult belastet oder gar besessen seien. Ähnlich unbiblisch ist fast alles, was im Zusammenhang der sogenannten geistlichen Kriegsführung betrieben wird, wie Jesusmärsche oder auch das Binden von Dämonen, ist alles Unsinn. Paulus hat auch in Philippi keinen Jesusmarsch auf die Beine gestellt und er hat auch nicht über der Stadt Philippi Gebietsdämonen gebunden. Dafür fehlt auch die geistliche Voraussetzung aus einem einfachen Grund. Satan ist der Fürst dieser Welt und er bleibt der Fürst, die Bibel nennt ihn sogar den Gott dieser Welt, bis Jesus wiederkommt und den Sieg, der auf Golgatha schon vollbracht ist, endgültig vollzieht und den Satan selber bindet. Bis dahin, bis Jesus wiederkommt und den Satan höchstpersönlich bindet, hat die Gemeinde Jesu weder den Auftrag noch die Vollmacht, irgendwelche Dämonen zu binden, irgendwelche Gebietsdämonen oder was auch immer, wobei die Lehre an sich schon biblisch sehr vage ist. Was ganz anderes ist, die Frage des Austreibens, des Gebietens von Dämonen in der konkreten persönlichen Seelsorge, was ja auch der Bibeltext darstellt. Die Verantwortlichen geben auch offen zu, dass die Bibel davon nichts sagt. Angeblich sei das eine neue Offenbarung des Heiligen Geistes, die Gott durch den Geist erst im 20. Jahrhundert der Gemeinde bekannt gegeben hat. Dem ist mit Spurgeon entgegenzuhalten. Der hat gesagt schon vor über 100 Jahren, es gibt in der Theologie nichts Neues. Außer es ist falsch. Denn die Bibel ist seit 2000 Jahren die gleiche. Da haben viele unter Leitung des Heiligen Geistes das Wesentliche alles längst erkannt. Und wenn heute nach 2000 Jahren einer kommt und sagt, ich habe was entdeckt, was in 2000 Jahren noch keiner kapiert hat, dann ist höchste Vorsicht angebracht. So sehen wir auf der einen Seite geradezu eine Okkulthysterie, wo Okkultes gesehen wird, wo es gar nicht da ist. Auf der anderen Seite erleben wir tatsächlich aber eine dämonische Durchdringung aller Teile unserer Gesellschaft, auch in den christlichen Bereich hinein, die Gesellschaft insgesamt. Ich nenne nur ein Stichwort, man könnte Hunderte und Tausende nennen, Beispiel Harry Potter. Da wird unsere Kindheit und Jugend von klein auf mit okkult-dämonischem Gedankengut vertraut gemacht. Und Kinder können sich ja nochmal was ganz anderes, wenn ein Erwachsener, ein gläubiger Mensch, ich empfehle Harry Potter grundsätzlich nicht als Literatur, aber es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn ein Erwachsener, der diese ganzen Phänomene im Licht der Schrift einordnen, sortieren, beurteilen kann, sowas liest, der kann sich davon auch distanzieren, innerlich. Wenn aber ein Kind, dem ja sämtliche Beurteilungskriterien oder auch ein junger Mensch oder auch sonst ein ungläubiger, nicht christlicher Mensch diese Dinge liest, beeinflussen sie seine Gedanken, sie stürmen auf ihn ein und er hat überhaupt auch in seinem Gedanken, in seinem Kopf, in seinem Geist gar nichts, womit er das zurückweisen und differenzieren könnte und wird dann beeinflusst. Gerade von der charismatischen Bewegung geht auch hier viel an Okkultem aus. Ich werde da später noch an einem Beispiel drauf eingehen. Auch in die Gemeinde Jesu bricht diese okkulte Welle an vielen Punkten mit Macht herein. Wir werden es, denke ich, sehen. Auf die charismatische Bewegung werde ich im Weiteren übrigens nur noch am Rande eingehen und mich ansonsten den Themenbereichen zuwenden, von denen ich denke, dass sie für uns von größerer Bedeutung sind. Nach diesem Vorspann zum Text. Paulus hat also mit seinen Mitarbeitern Europa erreicht, war ja von Antiochien ausgegangen, hatten in Lystra den Timotheus mitgenommen, Troas, das Nachtgesicht, waren dann übergesetzt mit dem Schiff in der Nacht in der nördlichen Ägäis auf der Insel Samothrake, da oben übernachtet, weitergefahren nach Neapolis und dann nach Philippi. Hab auch noch ein Bild hier, der alte antike Stadtkern Philippis. Hier in dieser Stadt nun hat der Herr der Purpurkrämerin Lydia das Herz aufgetan. Sie kam zum Glauben und ließ sich taufen. Das hatten wir letzten Sonntag. Jetzt berichtet ab Vers 16 Lukas von der Begegnung mit einer weiteren Frau. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, eben da draußen vor den Toren der Stadt am Fluss, wo sie der Lydia und den anderen betenden Frauen begegnet waren, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Wir sehen hier noch eine Nahaufnahme vom Forum, dem Marktplatz und Zentrum Philippis. Auf diesen Platten, die wir da sehen, dürfte Paulus vor 2000 Jahren gegangen sein. An diesem Ort könnte die erste Begegnung mit dieser Magd stattgefunden haben. Das griechische Wort für Magd sagt uns, dass es sich um ein Mädchen handelt. Es besagt nicht zwingend, dass es eine Sklavin war, muss nicht sein, aber der Zusammenhang legt es in diesem Falle nahe. Wenn es heißt, ihre Herren verdienten mit ihr viel Geld, dann ist nahe anzunehmen, dass es sich wohl doch um eine leibeigene Sklavin handelt. Das Mädchen ist besessen von einem Wahrsagegeist. Manche Menschen fragen, gibt's das überhaupt, dämonische Geister und okkulte Besessenheit? Handelt sich's da nicht vielmehr um psychische Erkrankungen? So wird's in der bibelkritischen Theologie gelehrt, wo die Existenz des Teufels und seiner Dämonen ja ohnehin grundsätzlich geleugnet wird und dann übrigens in der Regel auch die Existenz Gottes. Er wird dann auch nur noch, so wie der Teufel nur noch eine Chiffre fürs Böse ist, so ist Gott dann nur noch eine Chiffre fürs Gute. Ich hatte früher so eine Religionslehrerin in der Schule, in der Tradition von Bultmann und Marxen. Und ich habe sie dann eines Tages im Unterricht gefragt, wie sein kann, dass eine psychische Erkrankung in 3000 Schweine fährt und die sich daraufhin den Abhang hinunterstürzen. Da fing sie an, hysterisch zu toben, weil sie keine Antwort drauf wusste. Solche Erklärungen sind Unsinn und gehen am Wort der Schrift völlig vorbei. Die Bibel unterscheidet sehr genau zwischen Geist und Seele. Nicht nur zwischen Körper und Geist. Die Bibel unterscheidet messerscharf zwischen Geist und Seele. Für alles, was auf der seelischen Ebene geschieht, hat sie den Begriff, den auch wir als Fremdwort kennen und verwenden, nämlich Psyche, die Psyche. Das ist der biblische Begriff, der die Seele meint. Für das, was auf der geistlichen, auch auf der dämonisch-okkult-geistlichen Ebene geschieht, steht in der Bibel der Begriff Pneuma. Das ist zum einen der Heilige Geist, der Pneuma Hagion, oder hier in diesem Falle der Wahrsagegeist, der Pneuma Python, ein Geist der Schlange. Im seelsorgerlichen Alltag ist die Unterscheidung nicht so einfach. Seelische Erkrankungen haben häufig ähnliche Symptome, also äußere Wirkungen, wie okkulte dämonische Belastungen. Das gilt besonders für Schizophrenie und Persönlichkeitsspaltung, zwei naheliegende, aber zu unterscheidende psychische Erkrankungen. Die Schizophrenie ist eine der häufigsten Formen schwerer seelischer Erkrankung. Schizophrene haben häufig Wahnvorstellungen, hören fremde Stimmen, glauben von Außerirdischen oder Geistern beobachtet und bedrängt zu werden. Bei einer Persönlichkeitsspaltung geht es noch eine Stufe weiter. Da bilden die Patienten verschiedene Persönlichkeiten. Diese übernehmen abwechselnd die Kontrolle über ihr Verhalten. An das Handeln dieser anderen Personen erinnert sich der Patient nicht oder nur noch ganz unklar. Oder er erlebt es auch als das Handeln einer völlig fremden Person. Die Nähe zur okkulten Belastung bzw. zur dämonischen Besessenheit in diesen Fällen ist offenkundig. Dass in der offiziellen Medizin und Psychologie aber keine okkulten Belastungen gibt, wird eine entsprechende Diagnose natürlich auch nicht gestellt. Es ist aber wohl anzunehmen, dass ein Teil, sicher nicht alle, aber ein Teil sogenannter Schizophrener in Wahrheit okkult belastet ist und auch etliche Menschen mit Persönlichkeitsspaltung diagnostiziert in Wirklichkeit dämonisch besessen sind. Dämonisch Besessenen könnte durch vollmächtige Seelsorge geholfen werden, nicht aber durch psychiatrische Behandlung. Denn eine geistliche Störung kann nicht durch seelische Behandlungen behoben werden. Ich vergleiche das mal mit dem Auto. Im Alltag ist uns das ganz klar. Wenn mein Auto einen mechanischen Defekt hat, dann ist der Elektriker oder Elektroniker dafür nicht der richtige Mann. Umgekehrt, wenn mein Auto einen elektronischen Defekt hat, dann hilft mir der Mechaniker dabei nicht weiter. Ein Problem muss auf der jeweiligen Ebene behandelt werden und nicht auf einer ganz anderen. Es greift nicht. Gilt umgekehrt natürlich auch, deshalb ist eine genaue Diagnose wichtig. Wenn eine seelische Erkrankung vorliegt, dann weicht die auf ein gebietendes Wort der Seelsorge nicht ohne weiteres. Und wenn deshalb bei psychisch Kranken eine okkulte Belastung festgestellt wird, die nicht da ist, dann legt man diesen Menschen zu ihrer seelischen Erkrankung noch eine zusätzliche Last auf und stürzt sie noch tiefer in die Not. Dieses Mädchen in Philippi ist aber besessen von einem Wahrsagegeist, das bringt die Schrift sehr deutlich zum Ausdruck. Das bringt ihren Herren viel Geld ein. Das ist bis heute so, auch heute boomt der Markt der Wahrsagerei. Wobei der Großteil, die sich auf diesem Markt tummeln, Betrüger und Scharlatane sein dürften, vermutlich weit über 90-99%. Wo allerdings die Richtigkeit ihrer Aussagen, ihrer Vorhersagen deutlich über der Zufallsquote liegt, und solche gibt's auch auf diesem Markt, da ist besondere Vorsicht geboten, denn da müssen wir ausgehen, dass es nicht nur Scharlatanerei ist. Die größte Gefahr der Scharlatanerei besteht darin, dass Leute ihnen leichtgläubig auf den Leim gehen und viel Geld verlieren. Aber wo es nicht nur Scharlatanerei ist, da besteht die Gefahr, dass ein Kontakt mit dämonischen Mächten sich vollzieht. Die Hauptsache, es stimmt oder es wirkt, ist auf diesem Gebiet grundfalsch. Wenn nichts passiert, dann ist wahrscheinlich auch noch nichts Schlimmes passiert. Wenn aber etwas wirkt, dann wird's gefährlich, denn dann wirkt offensichtlich eine Macht, die nicht die Macht Gottes ist. Gott hat den Gang zum Wahrsager, und dazu gehört alles Mögliche, was heute Leute machen, mit Kartenlegen, mit Kaffeesatz lesen, mit Bleigießen, ja, regelmäßig um die Jahreswende herum. Spiritismus, also Totenbeschwörung und alles Mögliche andere, ich brauche die ganzen Formen gar nicht aufzuzählen, all das hat Gott in seinem Wort striktement verboten. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, der Teufel ist ein Lügner von Anbeginn. Er vermengt Lüge und Wahrheit in geschickter Weise, damit ihm die Menschen auf den Leim gehen und er sie in die Irre führen kann. Aber das Zweite ist der Hauptgrund. Gott will, wenn wir Rat und Hilfe suchen, dass wir wohin gehen? Zu ihm. Nicht zu irgendwelchen toten Götzen aus Stein und Metall und noch viel weniger zu satanischen Mächten. Wie ernst die Warnung vor dem Gang zum Wahrsager ist, zeigt uns ganz besonders dramatisch das Leben von König Saul. Die Bibel redet oft viel dramatischer, viel eindrücklicher, viel warnender noch da, wo sie Geschichten berichtet, als dort, wo sie wörtlich mahnt. In der Geschichte des Saul, in seiner Biografie, sehen wir die ganze verhängnisvolle Situation. Kurz vor seinem Tod geht Saul zur Totenbeschwörerin von Endor. Das kommt nicht von ungefähr, dass es im Prinzip die letzte Handlung vor der Schlacht ist, in der er dann mit seinen Söhnen das Leben verliert. Dieser Gang ist der Schlusspunkt eines Lebens, das sich schon seit langem auf der abschüssigen Bahn befindet. Es ist der Schlusspunkt eines Lebens, das sich seit langem immer weiter weg von Gott bewegt. Die biblische Warnung gilt für alle Arten der Begegnung mit dämonischen Kräften. Manche sind bis in fromme Kreise hinein verbreitet. Etwa das Wünschelrutengehen, das eng verwandt ist mit dem Pendeln. Ich sage es deshalb, weil ich mitbekommen habe, das geht bis weit in christliche, in gläubige, fromme Kreise hinein. Das erste Mal ist mir das in der Studienzeit begegnet, dass sogar in gläubigen Gemeinschaftskreisen mit der Rute gegangen wird. Dabei wirkt hier eindeutig eine dämonische Kraft. Beim Rutengehen wirken nachweislich keine natürlichen und keine physikalischen Kräfte. Da sehen wir übrigens auch schon wieder an einer einfachen Tatsache, dass keine physikalischen Kräfte wirken können. Das Material spielt überhaupt keine Rolle. Ob ein Rutengeher eine Rute aus Holz, aus Metall oder heute zunehmend aus Kunststoff verwendet, bleibt gleich. Kann aber aus Gründen der physikalischen Gesetze logischerweise nicht sein. Die Sensibilität liegt auch nicht im Menschen. Das wird meistens behauptet, dass die Rute quasi nur ein verlängerter Arm wäre, um die Sensibilität des Rutengängers zu steigern. Auch das ist falsch. Die Kraft liegt in der Rute. Das ist das Überraschende, liebe Geschwister, und das Unheimliche dran. Mir fiel das vor circa 25, 30 Jahren auf, es war noch während des Studiums, da habe ich einen Film gesehen, wo sie einen Rutengänger gezeigt haben. Da wurde es ganz deutlich sichtbar, der Rutengänger ging und als die Rute ausgeschlagen hat, da hat sich nicht die Rute als Ganzes in der Hand des Rutengängers bewegt, weil der die sensibel fein in den Händen hält. Der hat die festgehalten mit beiden Händen und die Rute hat sich in sich gebogen. In sich. Obwohl überhaupt keine sichtbare Kraft auf diese Rute gewirkt hat. Wenn das mit natürlichen Dingen zuginge, dann müsste ja eine erhebliche physikalische Kraft aus der Erde gewirkt haben, die diese Rute in sich nach unten zieht. Wenn es eine natürliche physikalische Kraft wäre, dann würde die bei jedem Menschen wirken, nicht nur bei bestimmten, die die Gabe dazu haben. Ist aber nicht der Fall. Jemand, der selber schon mit der Rute gegangen ist, hat mir das aus eigener Erfahrung bestätigt. Wenn die Rute ausschlägt, dann biegt sich die Rute selber mit starker Kraft nach unten. Die Kraft der Rute kann so stark sein, dass ein starker Mann sie kaum mit beiden Händen halten kann. Nach Aussagen von Leuten, die selber damit Erfahrung haben. Dass bei verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen übers Rutengehen nichts rauskommt, ist übrigens nicht überraschend, sondern ganz naheliegend. Der Teufel lässt sich doch nicht in die Karten schauen. Auf den wissenschaftlichen Seziertisch lässt er sich nicht festschnallen und untersuchen. Er treibt sein zerstörerisches Werk aus dem Verborgenen heraus. Darin liegt ja auch seine Macht und seine Gefahr. Pfarrer Dr. Kurt Koch, der war, soweit ich informiert bin, auch schon hier in der Gemeinde, gilt, mittlerweile gestorben, galt im 20. Jahrhundert und vielleicht bis heute als der Fachmann auf okkult-dämonischem Gebiet überhaupt. Er erzählt zwei Beispiele, die den okkulten, dämonischen Hintergrund sowohl des Rutengehens und des unmittelbar verwandten Pendelns aus der seelsorgerlichen Praxis belegen. Zum Pendeln. Er erzählt, er befand sich auf einer seiner vielen Reisen und wurde krank. Er sucht einen Arzt auf und im Sprechzimmer sieht er hinter dem Arzt an der Wand ein Pendel hängen. Er fragt den Arzt, verwenden Sie das auch? Der Arzt sagt ja. Darauf sagt Dr. Koch, dann lasse ich mich von Ihnen nicht behandeln. Der Arzt fragt erstaunt zurück und Koch sagt, ja, mit einem Arzt, der sich mit diesen Mächten beschäftigt, lasse ich mich nicht behandeln. Der Arzt entgegnet ganz überrascht, sagt, das ist doch alles völlig harmlos und natürlich und überhaupt. Und Koch sagt, in den ganzen vielen Jahrzehnten, wo er sich mit diesen Dingen beschäftigt hat, war es das einzige Mal, dass ihm der Geist Gottes die innere Freiheit gegeben hat, es auf eine Auseinandersetzung der Kräfte ankommen zu lassen. Er hat dem Arzt den Vorschlag gemacht, hat gesagt, wenn es eine natürliche Kraft ist, dann ist die durch Gebet nicht einfach zu stoppen. Wenn es eine dämonische Kraft ist, Ich werde dafür beten, dass Gott diesen Mächten verbietet, hier zu wirken. Und sie werden erleben, das Pendel funktioniert nicht. Dem Arzt hat diese Versuchsanordnung eingeleuchtet. Kurt Koch hat gebetet, der Arzt hat gependelt und das Pendel hat nichts Vernünftiges angezeigt. Und dem Arzt war klar, damit sind fremde Mächte, keine natürlichen im Spiel. Ganz ähnlich, erzählt Koch, kam nach einem Vortrag über solche Dinge eine Missionarin aus Afrika zu ihm. Sie war ziemlich aufgebracht und hat ihm entgegnet, aber Herr Dr. Koch, ich sehe das ganz anders mit der Wünschelrute. Das ist eine große Gabe Gottes, für die ich sehr dankbar bin. In Afrika, in den trockenen Wüstengegenden, habe ich schon viele Wasseradern damit gefunden, um den Menschen in Not zu helfen. Aber Dr. Koch blieb dabei und sagte, es ist okkult. Die Frau ging nach Hause, hat das weiter in ihrem Herzen bewegt. Und als gläubige Frau wollte sie natürlich nichts zu tun haben mit den Mächten der Finsternis und hat zum Herrn gesagt, Herr, wenn es nicht von dir ist, sondern eine böse Macht, dann nimm sie von mir und lass es von heute an nicht mehr wirken. Von diesem Tag an hat die Rute bei ihr nicht mehr ausgeschlagen. Weil es keine natürlichen Kräfte sind, keine Kräfte Gottes, sondern Kräfte von unten. Sorgfalt ist heute ganz besonders im Bereich der sogenannten, ich betone ausdrücklich, der sogenannten Naturheilkunde nötig. Naturheilkunde an sich ist gut und biblisch. Ich würde sogar sagen, geradezu göttlich, denn wenn die Schöpfung mit dem Sündenfall auch viel Gutes verloren hat, so dürfen wir doch davon ausgehen und erleben es auch, dass viel Gutes, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, bis heute auch da ist. Und dass Gott für allerlei Krankheiten auch Heilmittel in der Schöpfung bereithält. Denken wir nur an die alltäglichen wohltuenden Tees wie Lindenblüten, Pfefferminz, Kamille und so weiter, Salbeitee. All das kann viel helfen. Oder gehen wir über zu Digitalis und anderen richtig kräftigen Medikamenten, die ja ihre Rohstoffe im Prinzip alle aus der Natur beziehen. Fast alle Medikamente haben ihre Ausgangsstoffe in der Schöpfung Gottes. Deshalb ist es sicher gut und biblisch und richtig, diese Gaben auf alle mögliche Weise zu nutzen. Das Problem liegt darin, dass der Bereich der Naturheilkunde und der Naturheilpraktiker zu 90% oder wahrscheinlich sogar noch weit mehr esoterisch, okkult durchseucht ist. Wir hatten in einer früheren Gemeinde eine Frau, die selber eine Ausbildung zur Naturheilpraktikerin gemacht hat und sie hat auch entsprechende Messen besucht und hat das bestätigt. Meistens sind die sogenannten Naturheilmittel nur der äußere Ansatzpunkt, um in Wirklichkeit weit in esoterisch-okkulte Bereiche hineinzugreifen. Im Bereich der Alternativmedizin tummelt sich ein gewaltiges Sammelsurium heidnischer und fremdreligiöser Praktiken. Auch unser Gesundheitswesen ist massiv, längst seit Jahrzehnten, davon beeinflusst. Ganz besonders die verschiedenen angepriesenen Entspannungstechniken, denen man sich angefangen von Schwangerschaftsgymnastik, als ich mit meiner Frau bei der Schwangerschaft unseres Benjamin, also der war da nicht schwanger, sondern sie war mit ihm schwanger, war, da wurden auch solche Entspannungsübungen gemacht. Nun, wir hatten keine Angst, ich komme da gleich noch drauf, wir brauchen da keine Angst zu haben. Wir stehen unter der Hand des Allmächtigen. Wir haben manchmal geschmunzelt und ansonsten nicht richtig mitgemacht. Ich erinnere mich aber schon vor über 20 Jahren in unserer ersten Gemeinde, da war ein schwerkranker Mann, der wurde in die Kur geschickt und da wurden viele solche Entspannungstechniken, die aus dem Yoga, aus den heidnischen östlichen Religionen kommen, im Prinzip verpflichtend durchgeführt. Er hat sich dagegen mit Händen und Füßen gewehrt. Es war drauf und dran schon vor über 20 Jahren, dass die ihm die ganze finanzielle Unterstützung für die Kur verweigert hätten. Weil sie sagen, sie müssen daran teilnehmen. Also das dringt auf uns an mit einer Macht, mit einer Verbindlichkeit, der wir uns auch als gläubige Christen kaum mehr entziehen können. Wenn es dann wirklich so weit sein sollte, dann werden wir gerade bei diesen Entspannungstechniken auch unbeschadet davonkommen. Ich warne aber davor, sich leichtfertig einzulassen. Jede Form von Yoga, und sei es noch so scheinbar harmlose Entspannungsform, ist nach Aussage auch von Fachleuten Teilhabe an östlicher Religion. Man setzt den Fuß auf eine schiefe Ebene, auf der man schneller gegebenenfalls runterrutscht, als einem lieb ist. Es geht weiter mit den Traumreisen. fangen ja schon bekanntermaßen im Kindergarten an, ich komme da nachher gleich noch drauf, ist nichts anderes als praktizierter Schamanismus. Verführung zur Begegnung mit Dämonen. Bei der Traumreise geht es darum, da werden die Kinder im Kindergarten dazu angeleitet, sich hinzulegen, vielleicht kommt eine entspannende Musik oder entspannendes Gelaber der Erzieherin, das beruhigen soll, und dann sollen die Kinder eine blumige Wiese oder irgendwas sehen und so weiter, und irgendwann begegnet ihnen da ein Tier. Der innere Führer ist häufig ein Tier, Krafttier, Totentier, wir kennen das aus der indianischen Welt, oder kann auch eine menschliche Gestalt sein, und mit dem soll man nun eine freundschaftliche Beziehung aufbauen und sich der Führung dieses Krafttiers anvertrauen. In Wirklichkeit ist das ein dämonischer Geist, und so werden Kinder schon von klein auf dazu verführt, in Kontakt mit dämonischen Mächten zu treten und die Führung ihres Lebens diesen Mächten anzuvertrauen. Die Anleitung dazu, liebe Geschwister, haben wir sogar in christlichen Seelsorgehandbüchern. Von einem Freund habe ich vor rund 15 Jahren ein Buch geschenkt bekommen, der hat es ganz gut gemeint, ein gläubiger Mann, von John und Paula Sandford. Heute arbeiten vor allem Team F, früher hieß es noch für ein paar Jahre Neues Leben für Familien, vielleicht manchen von uns bekannt, eng mit diesem Ehepaar zusammen. Team F, früher Neues Leben für Familien, ist heute ein ganz und gar charismatisches Werk. Wenn ich aber recht informiert bin, hat seinen Ursprung, wie der Name auch andeutet, im Missionswerk Neues Leben von Anton Schulde. Neues Leben für Familien, heute Team F genannt, wirkt in viele, viele christliche fromme Gemeinden hinein. Und damit auch die Irrlehren von John und Paula Sandford. Das Buch ist durch und durch unbiblisch. Man schlackert eigentlich Seite für Seite mit den Ohren. Und die haben nicht nur eins geschrieben, die haben viele geschrieben und die alle liegen zuhauf auf christlichen Büchertischen auf. Der absolute Hammer aber kommt am Schluss. Da wird ein 6-wöchiger Plan empfohlen zur Visualisierung von Genesung. Jetzt muss ich ein bisschen ausschweifen, die Predigt, ich habe schon die Lieder deshalb auf 3 Verse gekürzt, wird ein kleines bisschen länger, aber ich will versuchen, durch dieses wichtige und schwierige Thema wenigstens ein paar Schneisen zu schlagen. Visualisierung spielt heute eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle, gerade in der Charismatik, ist eine total magische, okkulte Praxis. Was heißt es? Visualisierung wörtlich heißt sichtbar machen. Einer der Hauptvertreter im charismatischen Bereich, Yonggi Cho, der Supercharismatiker Seoul, Südkorea, der da die weltgrößte Millionengemeinde leitet, der hat das eines Tages erkannt. Das heißt, man muss das, was man vom Herrn erbittet, sich im Geist sichtbar machen. Sonst erhört der Herr die Gebete nicht. Denkt bitte immer nebenher mit, wo das in der Bibel steht. Ja. Er hat eines Tages um ein Fahrrad gebetet. Wochenlang, monatelang, aber es kam kein Fahrrad. Hat er den Herrn gefragt, Herr, jetzt bete ich doch schon so lange um ein Fahrrad, ich brauche dringend ein Fahrrad, warum kriege ich kein Fahrrad? Darauf hat ihm der Herr angeblich geantwortet, ja, ich weiß ja gar nicht, was du für eins willst. Du hast mir ja gar nicht gesagt, wie das aussehen soll. Du musst mir schon genau sagen, welche Marke, welche Farbe und so weiter, wie viel Gangschaltung etc. Das heißt Visualisierung. Ich muss mir das, was ich will, ganz genau vorstellen. Also hat der Yonggi Cho gesagt, Herr, ich möchte Luxusfahrrad von dieser Marke, diese Farbe, 18 oder 21 Gang und so weiter. Kurze Zeit drauf hat er es bekommen. Das hat er dann auch weitergegeben, berichtet er in seinem Buch Die vierte Dimension. Das ist ein Klassiker in der charismatisch-pfingstlerischen Szene. Ich habe selber mal ausgeliehen und gelesen. Dann berichtet er, kommt eine Frau zu ihm in die Seelsorge, sagt, ich bete schon so lange für einen Mann und ich kriege keinen. Yonggi Cho hat jetzt auch was dazugelernt, fragt er, wie soll ihr Mann denn aussehen? Ja, eben so einen, wie der Herr ihn für mich vorgesehen hat. Ja, das funktioniert nicht. Sie müssen ganz genau wissen, wie groß soll er sein, welchen Beruf soll er haben, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, schlank, dick, dünn, wie auch immer. Die Frau hat nun ganz genau gewusst, wie sie es machen muss, hat ihren Ehemann visualisiert und kurze Zeit darauf hat sie ihn bekommen. Übrigens eine ganz enge Form mit positivem Denken, wo man meint, durch die Macht der Gedanken, man stellt sich was Bestimmtes vor, dann wird es auch umgesetzt. Diese okkult-magische Technik hat mit christlichem Glauben überhaupt rein gar nichts zu tun, aber breite Teile der charismatischen Bewegung sind von diesen Gedanken der Visualisierung oder Thema innere Heilung, was John und Paula Sandford damit verbinden, durchdrungen. Nun aber also zurück zur Visualisierung, die dort in diesem Buch von John und Paula Sanford empfohlen werden. Letzter Schritt in der sechsten Woche, also wird ein sechswöchiger Kurs vorgestellt. Letzter Schritt in der sechsten Woche, ich zitiere jetzt wörtlich, setzen Sie sich mit Ihrem inneren Führer in Verbindung. Es wird in Klammer erklärt, was ein innerer Führer ist, einem weisen alten Menschen in Ihnen oder vielleicht sogar jemand, den Sie Freddy Frosch nennen. Zitat Ende. Nun wird in der Charismatik behauptet, dieser innere Führer, den man auf diesen geistlichen Traumreisen erlebt, das wäre Jesus. Liebe Geschwister, wo in der Bibel werden wir aufgefordert, Jesus Freddy Frosch zu nennen? Das ist gotteslästerlich. Man versucht, massiv okkult-dämonische Praktiken christlich zu ummanteln. Wer auch nur eine geringe Ahnung von Schamanismus hat, Totengeister und so weiter, Totentiere, der weiß, das ist Heidentum pur. In schamanischen Traumreisen, ich habe es vorhin im Kindergarten gesagt, wird der Kontakt zu solchen inneren Führern gesucht, die in Wahrheit dämonische Mächte sind. Und wir haben also ein christliches Seelsorgehandbuch, das so und in anderen Exemplaren sicher zigtausendfach auf christlichen, insbesondere charismatischen, aber längst auch vielen, vielen anderen Büchertischen ausliegt. Ein Handbuch, in dem zu konkreten angeleitet aufgefordert wird, in Kontakt mit dämonischen Mächten zu treten. Dieses Buch wird heute übrigens auch, ich habe im Internet geguckt, von der Stiftung Christlicher Medien, vormals Hänzler Verlag, angeboten. Also meinen Sie um Himmels Willen nicht, christlicher Verlag, gute Literatur. Das war mal vor 30 Jahren. Klammerbemerkung, ich rate ohnehin dazu, liebe Geschwister, lest vor allem ein Buch, das ist die Bibel. Viel Unsinn in der christlichen Welt wäre überhaupt nie aufgekommen, auch nicht in der Theologie, wenn die Leute nicht so viel anderes lesen würden als die Bibel. Die Bibel ist und bleibt das beste Buch, das Buch überhaupt. Das Problem sogenannter Naturheilkunde und Alternativmedizin will ich an einem vielleicht umstrittenen, aber doch wichtigen Thema aufzeigen, Akupunktur. Soll nur stellvertretend von der Problematik für viele stehen. Akupunktur ist erstens eine reine Erfahrungsmedizin. Ich weiß, dass ich mich damit weit hinaus begebe, weil auch in christlichen Kreisen Akupunktur häufig in Anspruch genommen wird. Aber gerade deshalb ist es ja auch wichtig. Reine Erfahrungsmedizin, das ist, wird niemand widersprechen. Das heißt, man hat wissenschaftlich überhaupt keine Ahnung, wie es wirkt. Die sogenannten Akupunkturpunkte, wo die Nadeln bei der Behandlung gesetzt werden, sind in keiner Weise zu greifen. Die sind nicht mit irgendwelchen bekannten Nervenbahnen oder sonst irgendwelchen medizinischen Eigentümlichkeiten des menschlichen Körpers in Verbindung zu bringen. Niemand weiß, warum genau an diesen Punkten zu Akupunkturen ist und nicht an irgendwelchen anderen. Es ist einfach eine uralte Überlieferung, überhaupt nicht greifbar. Damit, dass etwas medizinisch, wissenschaftlich nicht greifbar ist, muss es natürlich noch nicht notwendigerweise dämonisch sein. Diesen vorschnellen Schluss dürfen wir nicht ziehen. Wir müssen nur als erstes festhalten, medizinisch ist es nicht greifbar. Akupunktur hat jetzt aber als zweites, und das gilt eigentlich für mehr oder weniger alle Heilmethoden, die aus dem asiatischen, östlichen Bereich kommen, unzweifelhaft einen fremdreligiösen Hintergrund. Alle Heilmethoden, soweit sie mir bekannt sind, die aus dem östlichen Raum kommen, basieren alle auf der östlichen Religion. Das heißt, sie basieren in der Regel auf der Lehre von Yin und Yang. Das ist vor allem in der Mitte dieser Kreis mit diesen beiden Symbolen. Yin und Yang sind in der asiatischen Religion zwei kosmische Kräfte, die im Menschen oder überhaupt auch in der Natur miteinander im Gleichgewicht sein müssen. Wenn diese Kräfte aus dem Gleichgewicht geraten, die eine stärker, die andere schwächer wird oder umgekehrt, dann wird der Mensch krank, nach asiatischer Vorstellung. Und durch Akupunktur soll dieses Gleichgewicht der kosmischen Kräfte Yin und Yang im Menschen wiederhergestellt und der Mensch auf diese Art und Weise wieder gesund oder schmerzfrei. Wir erleben Akupunktur heute ja vor allem auch auf dem Bereich der Schmerzbehandlung, soll ihm eben wieder geholfen werden. Jetzt ist die Frage, das ist unzweifelhaft ein unbiblischer, ein heidnischer und fremdreligiöser Hintergrund. Jetzt ist die spannende Frage, kann man bei einer solchen Behandlungsmethode, die eindeutig einen fremdreligiösen Hintergrund hat, dass sie den hat, steht überhaupt nicht zur Diskussion, das ist glasklar. Aber kann man diesen fremdreligiösen Hintergrund praktisch von der Methode einfach abtrennen und die Akupunkturnadeln an sich einfach verwenden, ohne den heidnischen Hintergrund zu übernehmen und ohne dann auch geistlich Schaden zu erleiden, was ja die Gefahr andernfalls ist. Im Prinzip könnte das möglich sein. Das muss man sicher bei jeder Methode, bei jeder Heilmethode sehr genau prüfen, ob das möglich sein kann oder nicht. Im Prinzip könnte es möglich sein. Es kann ja zum Beispiel auch ein fremdreligiöser Hintergrund erst aufgepfropft worden sein, dass die Heilmethode viel älter ist als die Lehre von Yin und Yang und man erst nachträglich einer Methode, die sich als sinnvoll erwiesen hat, einen religiösen Überbau oder Unterbau oder was auch immer gibt, den man dann auch wieder trennen kann, weil die beiden nicht wesensmäßig zusammengehören. Im Prinzip könnte es also möglich sein. Die Frage ist dann, was wirkt? Die Nadeln oder fremde Mächte? Im Fall der Akupunktur, liebe Geschwister, spricht einiges dafür, dass nicht die Nadeln, sondern in der Tat fremde Mächte wirken. Der schon erwähnte Experte auf okkultem Gebiet, Pfarrer Dr. Koch, betont, dass ihm wiederholt Fälle okkulter Belastung infolge von Akupunkturbehandlungen bekannt geworden sind und er begegnet ist. Zweitens, als in den 60er und 70er Jahren die Begeisterung für östliche Religionen und damit auch östliche Heilmethoden in den Westen herübergeschwappt ist, wurde einem äußerst erfolgreichen chinesischen Akupunkteur gesagt, kommen Sie doch in den Westen, Sie würden durch Ihre Erfolge riesige Mengen Geld verdienen. Und seine Antwort sollte uns zu denken geben. Dieser in China äußerst erfolgreiche Akupunkteur hat gesagt, das funktioniert nicht. Die Menschen im Westen sind nicht medial genug veranlagt. Die Aussage eines Akupunkturfachmanns aus China, die Menschen im Westen sind nicht medial genug veranlagt. Mediale Veranlagung meint eine Offenheit für das Dämonische. In den nichtchristlichen heidnischen Völkern ist diese Offenheit logischerweise allgemein da, weil die in ihren heidnischen Religionen im ständigen Kontakt mit den Dämonen leben. Durch den christlichen Glauben wurde im Westen diese Medialität, diese Offenheit fürs Dämonische zurückgedrängt. Und Kurt Koch bestätigt das in seinem Werk Okkultes ABC im Jahr 1984 und sagt, viele chinesische Ärzte haben das indirekt erkannt, denn sie weigern sich in großer Zahl westliche Patienten mit Akupunktur zu behandeln. Vor 25 Jahren noch, also, konnte Akupunktur bei den Menschen des christlichen Abendlandes kaum wirken, weil sie für das Dämonische nicht offen waren. Vor 25 Jahren, heute ist das ganz anders. Abrunden möchte ich das übrigens durch eigene Erfahrung. Ich war selber nie bei der Akupunkturbehandlung, aus erwähnten Gründen. Ich habe da immer die Finger weggelassen. Wir hatten aber in unseren verschiedenen Gemeinden immer wieder Menschen, die sich akupunktieren ließen. Und ich rede jetzt ausschließlich von gläubigen Menschen, von solchen, wo ich Grund habe, davon auszugehen, die gehören wirklich zu Jesus Christus. Bei keinem, ich betone ausdrücklich, dick unterstrichen, bei keinem einzigen hat sich ein Heilungserfolg eingestellt. Ich persönlich, sag's ganz vorsichtig, ist meine persönliche Schlussfolgerung, dort, wo ein Mensch unter dem Schutz des Heiligen Geistes steht und keine Offenheit für das Medial-Okkulte da ist, da wirkt Akupunktur nicht. Wo Akupunktur aber wirkt, da springt für mich die geistliche Alarmstufe auf Rot. Nun geht es nicht darum, und das habe ich vorhin schon betont, darum einen Geist der Angst und Verzagtheit zu verbreiten. Ganz im Gegenteil. Als Kinder Gottes leben wir an der Hand dessen, der die Mächte der Finsternis besiegt hat. Und das können wir auch in diesen Bereichen gar nicht ernst genug nehmen. Wir müssen keine Sorge haben. Ich sage das deshalb auch ganz dick und fett unterstrichen. Wir müssen keine Sorge haben, dass uns aus jedem Fläschchen, das wir nicht sorgfältig geprüft haben, ein böser Geist an den Kragen fährt und sich unser bemächtigt. Wo diese Themen nicht sorgfältig behandelt werden, ich weiß, da kommt ein Geist der Angst in die Gemeinden und dann wird in den Kosmetikschränkchen und was weiß ich, wo überall geprüft und geguckt, ob da über irgendwas möglicherweise gependelt worden ist oder was auch immer oder nicht und so weiter. Und liebe Leute, wir leben an der Hand des Siegers. Wir sollten uns aber nicht leichtfertig in Gefahr begeben, das ist die andere Seite. Überängstlichkeit ist falsch, völlige Unvorsicht aber auch. Nehmen wir an, vor uns auf dem Tisch steht ein Glas mit leckerem Orangensaft. Daneben steht ein angebrochenes Fläschchen mit E605. E605 ist ein tödliches Schädlingsbekämpfungsmittel. Das hat man früher immer wieder nicht nur zur Schädlingsbekämpfung verwendet, sondern auch um missliebige Zeitgenossen um die Ecke zu bringen. Es besteht nun der dringende Verdacht, dass bereits jemand einige Tropfen dieses tödlichen Gifts in den Orangensaft geträufelt hat. Würden wir diesen Orangensaft trinken? Bewiesen ist nichts. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben den Orangensaft noch nicht chemisch untersuchen lassen. Es könnte gut gehen. Also ich würde nicht draus trinken. Ich würde es auch niemandem empfehlen. Wir sollten alles vermeiden, was unser geistliches Leben schwächt und in Gefahr bringt. Wer allerdings aus welchen Gründen auch immer meint, auf ein bestimmtes Angebot nicht verzichten zu können, der sollte sich unter den besonderen Schutz des Herrn stellen. Der sollte vorher beten, Herr, wenn es nicht von dir ist, dann lass es nicht wirken und bewahre mich vor allem Bösen. Das dürfen wir aber nicht beliebig und leichtfertig treiben, sonst versuchen wir irgendwann den Herrn. Das gilt übrigens ganz besonders die Mahnung zur Vorsicht für Menschen, die seelisch labil sind oder bereits Erfahrung mit okkulten Kräften gemacht haben oder auch in deren Familie es schon früher eine Beschäftigung mit dem Okkulten gegeben hat. Wir hatten am letzten Sonntag das Thema Segenslinien, auch wenn es in manchen Kreisen heute bestritten wird. Ich bin überzeugt, die Bibel bestätigt es nach meinem Dafürhalten, die seelsorgerliche Praxis auch. Es gibt auch okkulte Linien. Die seelsorgerliche Erfahrung zeigt, wo in einer Familie sich einer der Eltern oder Großeltern mit satanischen Mächten eingelassen hat, da besteht für die folgenden Generationen eine besondere Anfälligkeit und Gefährdung. Mir steht aus eigener Erfahrung mindestens eine Familie vor Augen, wo das in ganz schrecklicher Weise zu sehen war. Aus solchen Linien kann man durch die Kraft Jesu frei werden, ganz gewiss. Jesus ist der Sieger. Aber eine besondere Anfälligkeit für das Dämonische bleibt. Man kann das mit einem ehemaligen Alkoholiker vergleichen. Auch wenn er vom Alkohol frei geworden ist, bleibt eine besondere Anfälligkeit und er muss um jeden Tropfen Alkohol einen weiten Bogen machen. Das gilt für Menschen, ich sage es nochmal, die seelisch labil sind, aus einer solchen Familie stammen oder aber in ihrer eigenen Vergangenheit, bevor sie zum Glauben kamen, schon einen Kontakt mit dämonischen Mächten hatten. Die sollten einen besonders weiten Bogen machen um alles, was auch nur den Hauch eines okkulten Hintergrunds hat. Wenn sie das nicht tun, rutschen sie wieder zurück. Auch das kenne ich aus eigenem Erleben von Menschen, denen ich begegnet bin. Diese Mächte der Finsternis prallen nun in Philippi zusammen mit den Boten Jesu. Es ist eine höchst interessante Angelegenheit. Lukas berichtet, dieses von einem Wahrsagegeist besessene Mädchen folgte Paulus und seinen Brüdern viele Tage. Das ist einerseits daher interessant. Paulus und seine Leute waren offensichtlich längere Zeit dort. Es zeigt auch, die haben es mit der Dämonenaustreibung nicht übertrieben. Paulus hat nicht sofort bei der ersten Begegnung mit diesem dämonischen Geist sofort ausgetrieben. Er hat sich da nicht überall sofort gleich zuständig gesehen. Das kommt erst nach vielen Tagen. Der Dämon weiß genau, wer sie sind. Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Wir denken an die Begegnung Jesu mit Besessenen. Wir haben eine davon als Lesung, Markus 1, gehört und gelesen. Auch da wussten die Dämonen genau, wer Jesus ist. Die Mächte der Finsternis wissen vom lebendigen Gott und sie wissen auch, wer zu ihm gehört. Interessant. Und sie wissen auch, dass Christus weit über ihnen und ihrem Meister, dem Satan, steht. Sie sagen, es sind Knechte Gottes des Allerhöchsten. So hat Luther übersetzt, unterstreichen, des Allerhöchsten. Eigenartig, dass sogar die Dämonen Gottes Macht bekunden müssen. Und noch eigenartiger, dass sie den Menschen sagen, dass Jesus der Weg des Heils, der Rettung ist. Tatsächlich ruft die Magd ja laut, diese Menschen verkündigen euch den Weg der Rettung. Könnte man fragen, ist das nicht eine super Reklame? Müsste Paulus nicht von Herzen dankbar sein und sagen, klasse, da wird uns der Weg bereitet? In der Welt gilt das Motto, schlechte Reklame ist besser als gar keine. Man wird wenigstens darauf aufmerksam gemacht. Für die Arbeit im Reich Gottes gilt das nicht. Hier ist klare Abgrenzung nötig. Es darf keine Verwischung der Grenzen und keine Vermengung der Geister geben. Paulus wird unwillig, wörtlich heißt es aufgebracht. Luther übersetzt, Paulus aber tut das weh. Luther hat damit genau das getroffen, worum es vor allem geht. Paulus leidet mit diesem Mädchen. Es tut ihm weh, dieses Mädchen als Sklavin dämonischer Mächte zu sehen. Und so wendet sich Paulus um und gebietet, wem gebietet er? Dem Geist. Ich gebiete dir im Namen Jesu von ihr auszufahren. Paulus gebietet dem Dämon. Der Dämon ist eine eigenständige Person, die von dem Mädchen Besitz ergriffen hat. Von einem solchen Aufeinanderprallen dämonischer Mächte mit den Boten Jesu berichtet auch die Kirchengeschichte. Eines der bekanntesten Beispiele, wahrscheinlich mancher von uns auch schon gehört und gelesen davon, war die Begegnung von Pfarrer Johann Christoph Blumhardt mit der okkult belasteten Gottliebin Titus in Möttlingen bei Bad Liebenzell. Blumhardt kam 1838 in diese Gemeinde und nach einigen Jahren hatte er dann Kontakt mit dieser Gottliebin Titus. Vom 26. Juni 1842 bis Weihnachten 1844, also anderthalb Jahre, dauerte der Gebetskampf, bis diese Frau von den dämonischen Mächten frei wurde. In der Folge setzte eine Erweckung ein, die ein weites Umfeld erreichte. Viele Menschen bekannten ihre Sünden, ich habe, glaube ich, auch im Zusammenhang mit Heilung auf Blumhardt schon mal hingewiesen, fanden zu Jesus und viele wurden von körperlichen Krankheiten geheilt, oft sogar, obwohl gar nicht besonders dafür gebetet wurde. Es ging also viel Segen, viel geistliche gute Wirkung davon aus. Trotzdem, liebe Geschwister, macht man eine Sache Not an der ganzen Geschichte. Denn eine Sache an dem, was da geschildert wird, passt nicht zum biblischen Befund. Das ist deshalb wichtig, weil es bis zum heutigen Tag an dieser Stelle häufig nicht passt. Denken wir an die Dämonenaustreibungen durch Jesus, denken wir an die Dämonenaustreibungen durch die Apostel, gerade auch ganz konkret hier bei der Magd in Philippi. Wir haben einen Punkt, der ist grundlegend anders als schon in der ganz kurzen Schilderung der Ereignisse von Möttlingen. Bei Jesus und auch bei den Aposteln fand nie ein tagelanger oder gar Wochen- oder monatelanger Gebetskampf statt. So als stünde irgendwo in Zweifel, wer am Schluss der Sieger ist. So als müssten die dämonischen Mächte im Gebet erst niedergerungen werden. Die Bibel berichtet von der göttlichen Macht über Dämonen, von einer absoluten, verbindlichen Autorität, der diese augenblicklich gehorchen müssen. Das Neue Testament berichtet nirgends davon, dass die Dämonen Jesus oder seinen Boten auch nur eine Zeit lang erfolgreich Widerstand geleistet hätten. Außer es hat an der Vollmacht gefehlt. Da kennen wir Beispiele, etwa bei den Jüngern vor Pfingsten. Wir kennen die Geschichte vom Knaben, wo sie den austreiben wollen, sie können es nicht, bis Jesus kommt und sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Oder später bei den sieben Söhnen des hohen Priesters Skephas, Apostelgeschichte 19, kommen wir irgendwann noch drauf. Die hatten auch keine Vollmacht. Interessant, als die dem Dämon gebieten wollten, da sagt der Dämon, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich auch. Wir sehen wieder, die Dämonen kennen Jesus und die Seinen. Die wissen genau, wer zum Herrn gehört. Die wissen genau, wer Vollmacht über sie hat und wer nicht. Aber ihr, sagen die Dämonen, wer seid ihr? Man kann sie schon innerlich lachen hören. Was maßt ihr euch an, uns ohne Vollmacht entgegenzutreten? Und dann geht's weiter. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander, alle sieben also, und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet flohen. Übrigens eine Bestätigung, die durch viele Dinge hindurchgeht, bis in die heutige Zeit, dass dämonisch besessene Menschen oft über eine weit übernatürliche Kraft verfügen. Gegenstände heben können, die jeder Vorstellung spotten. Und hier eben auch ein dämonisch besessener 7 erwachsene Männer in die Flucht treibt, wir wissen es vom Besessenen von Gerasa, den sie mit eisernen Ketten gebunden haben, der alles zerreißt, weil dämonische, übernatürliche Kraft in ihm ist. Aber wir sehen, da war keine geistliche Vollmacht. Da kann sich der böse Geist erfolgreich zur Wehr setzen. Aber wenn Jesus gebietet, wenn die Apostel gebieten, ist Vollmacht da. Nun war Blumhardt sicher ein gläubiger Mann. Und ich will mir nicht aus der Entfernung von fast 170 Jahren anmaßen, zu wissen, was er hätte besser machen müssen. Aber wenn wir den biblischen Befund ernst nehmen müssen, wir sagen, ein gebietendes Wort hätte eigentlich genügen müssen. Und wenn die Macht Jesu auf die Macht der Finsternis prallt, dann muss eigentlich in der Seelsorge ein gebietendes Wort genügen. Und dann müssen die Mächte der Finsternis weichen. Das ist das klare Zeugnis der Schrift. Paulus gebietet und der Geist fuhr aus zu derselben Stunde, sagt die Schrift. Wir müssen den Teufel nicht besiegen. Der Teufel ist besiegt. Liebe Geschwister, das ist an der Seelsorge von okkult Belasteten enorm wichtig, dass dem Seelsorger und auch dem Belasteten zu jedem Augenblick klar ist, der Teufel ist besiegt. Jesus hat den Sieg am Kreuz von Golgatha errungen. Wir dürfen auch da in der Seelsorge dem Teufel durch unser eigenes Verhalten, durch unser Reden, auch durch Zögerlichkeit, dem Teufel und seinen Mächten nicht mehr Macht einräumen, als sie noch haben. Und über Kinder Gottes haben sie keine Macht. Deshalb hier gegen Schluss auch noch die kurze Frage, können Kinder Gottes besessen sein? Am Anfang darauf hingewiesen, gerade in der Charismatik wird ungeheuer viel auf okkulte Belastungen zurückgeführt und dann wird auch davon ausgegangen, dass Kinder Gottes von okkulten Mächten Besitz, also okkulte Mächte von Kinder Gottes Besitz ergriffen haben können, die ausgetrieben werden müssen. Ich habe solche Bücher schon selber in der Hand gehabt und gelesen. Das ist völlig unbiblisch. Es kann unmöglich sein, dass ein Kind Gottes von einem dämonischen Geist besessen wird. Warum? Ganz einfach. Kinder Gottes können zwar durch fortgesetzte und grobe Fahrlässigkeit unter dämonischen Einfluss geraten. Oder dieser Einfluss, wie gesagt, kann aus der Vergangenheit, bevor sie zum Glauben kamen, da sein. Aber Besitz ergreifen kann ein böser Geist niemals über ein Gotteskind. Dann müsste er ja vorher den Herrn Jesus überwunden haben. Und den Herrn Jesus als Herrn und Haupt und Heiland dieses Gotteskindes abgesetzt und vom Thron gestoßen haben im Herzen eines Gotteskindes. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Es kann nicht in einem Leben gleichzeitig Jesus und ein böser Geisterherr sein. Also es kann niemals sein, dass ein Gotteskind von einem dämonischen Geist besessen ist. Es gibt, ich habe das in der Seelsorge erlebt, ein Seelsorger hat sehr treffend genannt, Umsessenheit. Dass dämonische Mächte, aus welchen Gründen auch immer, einen Menschen von außen bedrängen, wenn er zum Glauben kommt. Ich habe es zum Teil schon erlebt, gerade wenn Menschen anfangen, sich für das Evangelium zu öffnen oder eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dass dann die okkulten Angriffe überhaupt erst einsetzen. Aber die setzen von außen ein. Im Herzen des Gotteskindes wohnt der Herr und niemals ein anderer, wenn es ein wirkliches Gotteskind ist. Deshalb dürfen wir frei sein von aller Angst und Sorge. Ich lebe in diesen Dingen gänzlich unbesorgt. Ich halte eine klare Distanz dazu. Wo ich unversehens näher in Kontakt damit kommen sollte, habe ich auch keine Angst, denn ich weiß, ich lebe an der Hand des Stärkeren. Wir müssen nicht hinter jeden Busch gucken, ob da irgendein Dämonchen sitzt. Wir leben an der Hand des Siegers. Jesus ist der Sieger. Und das wollen wir jetzt auch miteinander singen. Gott hat den Sieg, auch über alle Mächte des Bösen.